Spiel mir das Lied vom Tod. So heißt der bekannte Western von Sergio Leone, aus dem eine sehr markante Melodie kommt. Spiel mir das Lied vom Tod entwickelte sich nach einem schwachen Start im Jahre 1968 zu einem absoluten Kultfilm, der sage und schreibe 60 Millionen Dollar einspielte. Und bis heute gilt dieser Film, Spiel mir das Lied vom Tod, den vielleicht einige zumindest vom Namen her kennen, ich habe ihn selber nie gesehen, zu einem der bekanntesten und erfolgreichsten Westernfilme aller Zeiten. Der Regisseur hat den Film so genannt, Spiel mir das Lied vom Tod, und vielleicht dachte er sich, er ist der Erste, der das Lied vom Tod spielt, aber er wusste nicht, vermutlich, dass es ca. 2700 Jahre vor ihm einen Propheten gab mit dem Namen Amos, der bereits das Lied vom Tod spielte. Und dieses Lied, wir wollen uns jetzt ein Lied anschauen. Es gibt Lieder in der Bibel, wusstet ihr das? Psalmen sind alles Lieder. Und außerhalb des Psalters gibt es andere Lieder, das Lied von Mose zum Beispiel. Es gibt Lieder in der Bibel, ein ganzes Buch heißt ja Klagelieder. Lieder in der Bibel, die zugleich Lied und Gottes Wort sind. Ein solches Lied wollen wir uns anschauen. Es ist das Lied vom Tod und so heißt auch mein Vortrag. Es wird jetzt zunächst einmal etwas düster. Aber das ist wieder so ein Punkt, wo Amos seine Zuhörer ziemlich überrascht. Schon in Kapitel 1 und 2 verblüfft er sie, indem er zunächst einmal über die Sünden der anderen spricht. Das war der Vortrag vom Donnerstag. Und plötzlich dreht er den Spieß um und sagt, ihr seid nicht besser. In Kapitel 3, die Zuhörer haben wahrscheinlich wieder abgeschaltet, weil er über Gericht gesprochen hat, gewinnt er von Neuem ihre Aufmerksamkeit durch diese Anhäufung rhetorischer Fragen, die wir uns gestern angeschaut haben. Brüllt etwa ein Löwe im Wald, wenn er nichts gefangen hat? In Kapitel 4 schlüpft er, nachdem er die Frauen Samarias als, ich zitiere Luther, fette Kühe bezeichnet hat, schlüpft er plötzlich in die Rolle des Priesters und schockt die frommen Heuchler mit der Einladung, kommt im Gottesdienst, um noch mehr zu sündigen. Auch hier wieder so ein Schockmoment, ein Überraschungsmoment. Und hier in Vers 5 macht er seine Zuhörer stutzig, indem er plötzlich anfängt, ein Lied zu singen. Wir sehen hier, dass die Propheten im Alten Testament sich viel darum bemüht haben, die Zuhörerschaft zu packen. Das sollten Prediger heute auch tun. Denn das haben die Prediger in der Bibel getan und Jesus auch. Er hat auch Geschichten erzählt, um die Leute zu packen. Dieses Lied beginnt in den ersten drei Versen mit einer Todesnachricht. Die Todesnachricht. Wir schauen uns die ersten drei Verse zunächst einmal an. Hört dies Wort, das ich über euch als Leichen, als Totenklage anhebe, Haus Israel. Gefallen ist die Jungfrau Israel, sie steht nicht wieder auf. Hingeworfen liegt sie da auf eigenem Boden, niemand richtet sie auf. Denn so spricht der Herr, Herr. Die Stadt, die mit 1000 auszieht, wird 100 übrig behalten. Und die mit 100 auszieht, wird 10 übrig behalten für das Haus Israel. Um zu verstehen, was hier eigentlich gerade abläuft, müssen wir uns ein bisschen mit den Trauerriten der damaligen Zeit befassen. Es war damals, wie auch heute üblich, auf Beerdigungen zu singen. Damals hatte man auch dafür einschlägige Lieder. Vielleicht habt ihr, ich weiß nicht, in euren Gemeinden noch extra Liederbücher für Beerdigungen. Haben wir auch. Und so gab es damals auch extra Lieder, die auf Beerdigungen gesungen wurden. Es ist ein solches Lied hier im Text. Eine Art Leichenlied. Auf Hebräisch eine Kina. David singt so eine Kina, nachdem er vom Tod Sauls und Jonathans erfahren hat. Da heißt es im Text, er singt eine Kina. David bzw. der Prophet Jeremia singt auch eine Kina, nachdem er gehört hat, dass Josia gestorben ist. Es war also ein Lied, was man auf einer Beerdigung oder anlässlich eines Todesfalles gesungen hat. Meistens ging diese Totenklage einher mit Barfußgehen, mit Aschestreuen, mit Trauerfasten, mit Schläge an die Brust. Und für das Singen dieser Totenklage gab es damals auch schon sogar berufsmäßige Musiker, die im Prinzip professionelle Totenkläger waren. Das waren meistens Frauen, das sehen wir in Jeremia 9, manchmal auch Männer. Und in diese Rolle schlüpft jetzt Amos. Er verkleidet sich vielleicht sogar förmlich in einen Totenkläger. Er hat sich vermutlich mit Asche bestreut, seine Haare, seinen Bart abgeschnitten und er fängt an, das Lied vom Tod zu singen, auf einem öffentlichen Platz. Er führt im Prinzip eine Beerdigung durch. Das Makabre an der Geschichte ist, der Tote lebt noch. Der Tote lebt noch. Amos singt das Lied vom Tod über seine lebenden Zuhörer. Das ist ungefähr so, als wenn wir nach Hause kommen von der Arbeit und vor unserem Haus steht ein Leichenwagen und ein Notarzt. Und wir sind geschockt und denken, was ist zu Hause passiert? Wir gehen rein, unser Herz schlägt höher. Du gehst rein und fragst, was ist passiert? Ist jemand gestorben? Und der Bestatter sagt, ja, leider. Du fragst, wer ist gestorben? Der guckt dich an und sagt, sie sind gestorben. Oder du guckst in die Zeitung und findest deine eigene Todesanzeige. Du rufst bei der Redaktion an und beschwerst dich, was soll das? Das muss ein Fehler sein. Ich lebe. Und der Redaktionschef antwortet, nein, nein, das ist kein Fehler. Wir haben die Anzeige schon mal reingenommen, weil sie im Prinzip schon tot sind. Makaber, oder? Amos veranstaltet hier eine öffentliche Beerdigungszeremonie. Er fängt an zu singen. Die Leute strömen zu ihm und fragen, wer ist gestorben? Und Amos sagt, ihr. Eigentlich leben sie noch, aber der Prophet hat diesen Todesschein bereits prophetisch ausgestellt. Und damit möchte Amos seine Zuhörer wachrütteln. Sie sollen den Ernst der Lage erkennen. Alarmstufe Rot hatten wir ja schon mal. Das Lied vom Tod ist für Amos aber nicht nur ein rhetorisches Mittel. Wir dürfen das nicht nur auf die Ebene der Rhetorik verlagern. Er wählt diese Totenklage, weil er selbst zutiefst bestürzt ist. In Vers 2 heißt es, gefallen ist die Jungfrau Israel. Sie steht nicht wieder auf. Hingeworfen liegt sie da auf eigenem Boden. Niemand richtet sie auf. Hier wird das Bild von einer Jungfrau verwendet, die tödlich verletzt wurde, vermutlich in einem militärischen Zusammenhang. Die Frage entsteht natürlich, warum wählt Amos hier das Bild von einer Jungfrau? Er wählt dieses Bild, um die ganze Tragik zu verdeutlichen. Wenn in der Bibel von Jungfräulichkeit die Rede ist, dann ist meistens das junge Alter im Blick. Hier stirbt ein junges Mädchen in der Blüte ihres Lebens und der Punkt ist, sie ist ja eigentlich noch zu jung, um zu sterben. Und jetzt liegt sie da, sie stirbt einsam, ohne Hilfe. Es ist ein schwerer Schicksalsschlag. Aber dieses Bild, was Amos benutzt, dieses tragische Bild, meint ja nicht wirklich eine Einzelperson. Es meint Israel als Kollektiv. Israel ist die Jungfrau, die gefallen ist. In Vers 3 sehen wir dann die Realität hinter diesem Bild. Was meint er jetzt nicht auf der Bildebene, sondern auf der Sachebene? Vers 3, denn so spricht der Herr, Herr, die Stadt, die mit 1000 auszieht, wird 100 übrig behalten. Und die mit 100 auszieht, wird 10 übrig behalten für das Haus Israel. Es geht hier also um eine verheerende militärische Niederlage. Schaut mal, eine Stadt, heißt es hier im Text, zieht mit 1000 Leuten aus in den Krieg. Wie viel kommt zurück? Nur 100. Das ist eine Verlustrate von 90%. Vielleicht ist hier sogar im Text von einer Stadt die Rede, die zweimal auszieht. Sie sind ursprünglich 1000 Krieger, sie ziehen in den Krieg, nur 100 kommen zurück. Und die 100, die verblieben sind, ziehen nochmal aus und nur 10 kommen zurück. Da wäre die Verlustrate sogar bei 99%. Unabhängig davon, was hier gemeint ist, die Verlustrate ist enorm hoch. Es ist ein gewaltiges Ausmaß an Vernichtung. Es gibt Ausleger, die legen den Schwerpunkt in diesem Vers auf die Resthoffnung. Naja, es sind ja nicht alle tot. Aber das entspricht nicht der Stoßrichtung dieses Textes. Es geht hier gar nicht um die paar, die überlebt haben, sondern es geht um die vielen, die gestorben sind. Es ist eine Totenklage. Der Tod wird ins Nordreich kommen. Da stellt sich doch die Frage, was ist der Grund? Was ist der Grund dafür, dass so viel Tod angekündigt wird? Wenn der Tod angekündigt wird, kann man ja auch mal nach dem Warum fragen. Und das führt uns zur Todesursache. Die Verse 7 bis 13 möchte ich jetzt auch einmal am Stück durchlesen und dann schauen wir uns einige Details an. Wehe denen, die Recht in Wermut verwandeln und Gerechtigkeit zu Boden werfen. Der das Siebengestirn und den Orion gemacht hat, in Morgenlicht die Finsternis verwandelt und den Tag zur Nacht verfinstert, der die Wasser des Meeres ruft und sie ausgießt über die Fläche der Erde, Jahwe ist sein Name, der Verwüstung über den Starken aufblitzen lässt und Verwüstung kommt über die befestigte Stadt. Sie hassen den, der im Tor Recht spricht und den, der unsträflich redet, verabscheuen sie. Darum, weil ihr vom geringen Pachtzinsen erhebt und Getreideabgaben von ihm nehmt, habt ihr Häuser aus Quadern gebaut, doch werdet ihr nicht darin wohnen. Schöne Weinberge habt ihr gepflanzt, doch werdet ihr deren Wein nicht trinken. Ja, ich kenne eure vielen Verbrechen und eure zahlreichen Sünden. Sie bedrängen den Gerechten, nehmen Bestechungsgeld und drängen im Tor den Armen zur Seite. Darum schweigt der Einsichtige in dieser Zeit, denn eine böse Zeit ist es. Der Grund für die Todesbescheinigung liegt in der anhaltenden Übertretung der Gebote Gottes. Wir müssen verstehen, Gott ist ein gerechter Gott. Und er ist zwar auch geduldig, aber er kann dauerhaft nicht zusehen, wenn das Recht mit Füßen getreten wird. Von Recht und Gerechtigkeit kann in Israel keine Rede sein. Schaut mal, in Vers 7 heißt es, sie verwandeln das Recht in Wermut. Wisst ihr, was Wermut ist? Eine Pflanze, die für ihre Bitterkeit bekannt wird. Das heißt, das süße Recht, die süße Gerechtigkeit wird verwandelt in bitteres Unrecht. Vers 10, da heißt es, sie hassen den, der im Tor Recht spricht, und den, der unsträflich redet, verabscheuen sie. Wisst ihr, was man damals im Tor geregelt hat? Das Tor damals war sozusagen der Bruderrat und das Amtsgericht zusammen. Okay? Da hat man geistliche Dinge beschlossen, Dinge über das Gesetz, aber zugleich, man hat rechtliche Dinge der Gesellschaft beschlossen. Da saßen die Ältesten in den Toren. Das war der Ort, wo Recht gesprochen wurde. In diesen Toren, also an den Orten im damaligen Amtsgericht und im Bruderrat, geht es nicht mit rechten Dingen zu. Da wurden häufiger Urteile gefällt, die eigentlich die Existenz eines ganzen Menschen betreffen. Und diese Männer hatten die Vollmacht, beziehungsweise durch ihre Autorität die Möglichkeit, ein Leben kaputt zu machen, indem sie falsch entscheiden. Wenn es da mit Unrecht zugeht, werden Leben mutwillig zerstört. Und genau das steht in Israel auf der Tagesordnung an. Wenn jemand gegen den Strom schwimmt, wenn es einen Mann gibt, der in diesen Toren aufsteht und sagt, Brüder, das können wir nicht machen, wir müssen doch das Recht für diese Witwe einfordern, der wird gehasst, der wird gemobbt, der wird aus dem Toren verbannt. Sie hassen den, der im Tor Recht spricht. In Vers 11, da sehen wir, sie erheben Pachtzinsen und Getreideabgaben. Das Abgabewesen ist ungerecht. Sie haben zu viele Steuern genommen. Sie haben von Armen sogar Steuern eingefordert. Und das ist Gesetzesbruch. Nur die Reichen profitieren davon. Wir sehen, sie wohnen in wunderbaren Häusern, die aus Quadern gebaut sind. Aber Gott spricht hier in Vers 11 einen Vergeblichkeitsfluch aus. Schaut mal, was da steht. Ihr habt Häuser aus Quadern gebaut, doch werdet ihr nicht darin wohnen. Schöne Weinberge habt ihr gepflanzt, doch werdet ihr deren Wein nicht trinken. Wisst ihr, was die Logik dahinter ist? Wer tot ist, wohnt nicht mehr. Wer gestorben ist, der trinkt auch nicht mehr. Er kann das, was er hat, seinen Besitz ja gar nicht mehr nutzen, weil Gott ihn richten wird. Vers 12, sie nehmen Bestechungsgeld an. Dazu muss man nicht sehr viel sagen, das ist heute wie damals. Es wird bestochen. Dazu werde ich am Sonntag in der Predigt noch ein bisschen mehr sagen. Die Rechtsprechung ist korrumpiert und daraus ergibt sich dann in Vers 13 die Schlussfolgerung. Vers 13 beginnt ja mit dem Darum. Darum schweigt der Einsichtige in dieser Zeit, denn eine böse Zeit ist es. Dort, wo eine Nation in Sünde lebt, wo sie Sünde toleriert, wird die Weisheit zur Mangelware. Die Leute, die eigentlich den Durchblick haben, sie schweigen plötzlich in der Gesellschaft. Und das Schweigen kann zwei Gründe haben. Entweder sie wurden von Gott beauftragt zu schweigen, als Gericht. Gott sagt, wenn alle das Recht nicht mehr hören wollen, hier gibt es ein paar weise Leute in Israel, ihr dürft nichts mehr sagen, denn die Gesellschaft wird dahingegeben in ihren Sünden. Oder eine andere Auslegungsmöglichkeit ist, sie schweigen, die Weisen schweigen vor tiefer Trauer. Das kann das Wort auch bedeuten. Sie sind schockiert über den Status der verdorbenen Gesellschaft. Sie kriegen kein Wort mehr raus. Beides muss ich übrigens nicht ausschließen. Dann heißt es in den Versen 8 und 9, das ist jetzt so ein Einschub. Plötzlich haben wir hier einen Lobpreis auf Gottes Allmacht, der das Siebengestirn und den Orion gemacht hat, in Morgenlicht die Finsternis verwandelt und den Tag zur Nacht verfinstert, der die Wasser des Meeres ruft und sie ausgießt über die Flächen der Erde. Jahwe ist sein Name. Dieser Einschub ist bewusst hier in Vers 8 platziert. Denn wir sehen das Wort verwandeln. Ich habe sie unterstrichen. Ja? Das Volk verwandelt Recht in Unrecht. Und Amos sagt, passt auf, es gibt einen Gott, der auch verwandeln kann. Er kann aus Licht Finsternis machen. Er wird aus euch richten. Er kann euer Schicksal verändern zum Bösen. Vers 9, Verwüstung über den Starken aufblitzen lässt und Verwüstung kommt über die befestigte Stadt. Mit anderen Worten, wer Gott zum Gegner hat, ist arm dran. Einer meiner Lehrer auf der Bibelschule hat gesagt, wenn Gott mit Steinen wirft, hast du ein Problem, denn Gott trifft immer. Gott als Schöpfer, als der, der Macht hat über Leben und Tod, wenn ihr ihn zum Gegner habt, habt ihr ein Problem, ihr lieben Israeliten. Und in Vers 12, da sehen wir dann den eigentlichen Grund für den Tod. Dieser Gott, der die Macht hat, er sagt, ja, ich kenne eure vielen Verbrechen und eure zahlreichen Sünden. Das ist die Antwort auf die Frage nach der Todesursache. Die Todesursache ist die Sünde des Volkes. Wir müssen hier unterscheiden. Historisch gesehen hat Amos hier sicherlich den leiblichen Tod zunächst einmal auch vor Augen. Durch die Eroberung der Assyrer kam wirklich sehr viel leiblicher Tod nach Israel. Aber dennoch findet sich hier im Text auch ein allgemeines Prinzip. Der Tod ist die Folge der Sünde. Kommt uns das bekannt vor im Neuen Testament? Römer 6,23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das sehen wir bereits im Alten Testament. Einmal geht es hier um den leiblichen Tod, der durch den Sündenfall erst in die Welt kam. Schaut mal, Gott hat Adam und Eva ja nicht sterblich geschaffen. Psalm 90 sagt, durch die Sünde kam die Sterblichkeit erst in diese Welt. Adam und Eva waren ursprünglich nicht sterblich geschaffen, aber mit der Sünde kam die Sterblichkeit. Und seitdem haben nicht nur Kreditkarten und Lebensmittel ein Ablaufdatum, auch der Mensch hat ein Ablaufdatum. Es gibt für uns alle einen Tag X, an dem wir unseren letzten Atemzug machen werden. Das ist eine bittere Realität, eine Folge der Sünde. Die Bibel sagt, es gibt aber auch noch einen anderen Tod. Es gibt auch den geistlichen Tod, die Trennung von Mensch und Gott. Adam und Eva sind nicht nur sterblich geworden, sie mussten auch raus aus dem Garten Eden. Eine Trennung von Gott, weil Gott mit Sünde nichts zu tun hat. Und die Bibel sagt, wenn es bei diesem Zustand bleibt, dann gibt es noch einen dritten Tod, den ewigen Tod, die ewige Trennung von Gott in der Hölle. Diese Tragweite müssen wir erkennen. Die Sünde führt zum Tod. Wir kommen gleich zu einer positiven Seite, aber wir müssen uns noch die Todestrauer anschauen in den Versen 16 und 17. Darum, so spricht der Herr, der Gott der Herrscher, der Herr, auf allen Plätzen Wehklage und auf allen Gassen sagt man Wehe, Wehe. Und die Bauern rufen zum Trauern und Wehklagen nach dem des Klageliedes kundigen und in allen Weinbergen Wehklage, denn ich werde durch deine Mitte ziehen, spricht der Herr. Tod ist natürlich immer mit Trauer verbunden. In diesen Versen wird die Intensität der Trauer hervorgehoben, indem man verschiedene Worte verwendet. Ja, Amos verwendet alle Worte, die er wahrscheinlich in seinem Wortschatz hat, die mit Trauer zu tun haben. Wehklage, Trauer, Klagelied, Wehe, Wehe, also eine geballte Ladung Trauer. Und er sagt, das Ausmaß der Trauer ist groß. Auf allen Plätzen, das heißt auf den weiten Plätzen, aber auch in den engen Gassen. Und auf allen Weinbergen, das heißt nicht nur in der Stadt wird getrauert, sondern auch im Dorf, die paar, die da hinten wohnen, auch die haben den Tod zu beklagen. Der Tod ist überall, die Bauern rufen, die berufsmäßigen Musiker, die Totenkläger, aber diese schaffen es nicht, ihren Pflichten nachzukommen, weil es zu viele Beerdigungen gibt. Der Tod ist da, warum? Es heißt hier, denn ich werde durch eure Mitte ziehen. An welches Ereignis erinnert uns das im Alten Testament? Gott sagt zu Mose, beziehungsweise Mose sagt zum Pharao, lieber Pharao, die letzte Plage lautet, Gott zieht durch eure Mitte. Und die Erstgeburt aller Ägypter wird ausgelöscht. An den Israeliten ist er vorbeigezogen, weil sie das Blut des Lammes an der Tür hatten. Wenn sie das Blut des Lammes nicht an der Tür hätten, wären sie auch dran gewesen. Und Amos sagt, damals ist ja Gott an Israel vorbeigegangen, Amos sagt, diesmal wird Gott durch eure Mitte ziehen. Und allein die heilige Gegenwart Gottes unter einem unheiligen Volk bewirkt den Tod, weil sie in der Sünde leben. Zugegeben, das war jetzt alles ziemlich düster. Ja, das war so mit der düsterste Punkt in dieser Amos-Reihe. Aber ich muss euch etwas bekennen. Ich habe etwas gemacht, was ein Prediger eigentlich nicht machen sollte. Ich habe Texte übersprungen. Vielleicht habt ihr das gemerkt. Schaut mal. Wir haben uns die Todesnachricht angeguckt, das waren die Verse 1 bis 3. Der zweite Punkt war die Todesursache, 7 bis 13. Oh, da gibt es noch ein paar Verse dazwischen. Und die Todestrauer finden wir in den Versen 16 und 17. Und wisst ihr was? Das Lied vom Tod hat einen Refrain vom Leben. Das Lied vom Tod hat einen Refrain vom Leben. Und dazu kommen wir jetzt. Jetzt kommen wir zur guten Nachricht. Es gibt trotzdem Lebenshoffnung. Die Todesanzeige ist eigentlich schon inseriert, aber sie kann zurückgezogen werden. Der Totenschein wurde ausgestellt, aber er kann annulliert werden. Also mitten in der Todesstunde gibt es doch ein Lebensmoment. Ja, Gott muss töten, wenn Sünde unbekannt vorliegt, aber Gott will eigentlich ja nicht den Tod des Sünders. Meine Frau wurde vor einiger Zeit von der Leiterin des örtlichen Kindergartens zu einem Gespräch eingeladen. Meine Frau geht hin, sie wusste, es geht wohl um den Glauben. Ich weiß nicht, ob sie es wusste, ich denke ja. Und die Einstiegsfrage in das Gespräch lautete: Frau Tövs, haben Sie einen zornigen und strafenden Gott oder einen liebenden Gott? Das ist eine interessante Einstiegsfrage, so von jetzt auf gleich. Sagen Sie mal was dazu. Und Caro antwortet: Ja, man muss beides sehen. Weil Gott heilig und gerecht ist, hasst er die Sünde und muss sie bestrafen, sonst wäre er nicht gerecht. Aber zugleich ist er ein gnädiger Gott, ein liebender Gott, der selbst die Initiative ergriffen hat, seinen Sohn gegeben hat, damit wir Vergebung für die Sünde haben können. Wunderbare Vorlage fürs Evangelium. So eine Einstiegsfrage. Ihr Lieben, Gott will nicht den Tod des Sünders. Will er nicht, auch nicht im Alten Testament. Und deswegen hat das Lied vom Tod ein Refrain vom Leben. Es gibt einen Ausweg aus diesem Todesverhältnis. Und dieser Ausweg besteht in zwei Schritten. Einmal suche die Beziehung zu Gott. Wir schauen uns jetzt die Verse an, die wir ausgelassen haben. Vers 4 bis 6. Denn so spricht der Herr zum Hause Israel: Sucht mich und lebt und sucht nicht Bethel auf und geht nicht nach Gilgal und geht nicht hinüber nach Beersheba. Denn Gilgal wird ganz bestimmt gefangen wegziehen und Bethel wird zum Unheil werden. Sucht den Herrn und lebt, damit er nicht für das Haus Josef wie Feuer wirkt, das um sich frisst und für Bethel niemand da ist, der löscht. Also in den ersten Versen 1 bis 3 hat Amos ja die Todesnachricht überbracht, aber in Vers 4 hört man hier mitten im Todesschatten ein Wort vom Leben. Es heißt: Sucht mich. Und in Vers 6 nochmal: Sucht mich und ihr werdet leben. Wisst ihr, das Wort suchen bedeutet hier aber nicht einfach nur das Suchen, wie wir nach Ostereiern suchen. Ja, es ist viel stärker. Es geht hier um eine Hinwendung zu Gott. Sein ganzes Leben nach Gott ausrichten. Darum geht es. Aber interessant ist ja auch hier: Sucht mich steht im Kontrast zu sucht nicht. Gott sagt: Sucht nicht Bethel, Dan und Beersheba aus. Das waren ja die religiösen Kultstätten. Mit anderen Worten, Gott sagt: Sucht nicht die Religion. Sucht nicht die tote Religion. Sucht mich als Person. Interessant, die Propheten fordern nicht auf, Opfer zu bringen, sie fordern auf, zu Gott zu kommen, zu Gott selbst zu kommen. Ihr Lieben, auf der Suche nach Leben muss der Mensch am richtigen Ort suchen. Sucht mich und sucht nicht. Leben gibt es nicht in der Religion, Leben gibt es nicht im Islam, Leben gibt es nicht im Buddhismus, Leben gibt es nicht im Hinduismus und Leben gibt es auch nicht im Christentum als bloße Religion. Leben gibt es nicht in Religion, Leben gibt es in einer Person. Und diese Person sagt: Ich bin das Leben. Eine Person, die wir ganz vertrauen sollen, der wir ganz vertrauen sollen. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von dem Seiltänzer, der in New York zwischen zwei Wolkenkratzern ein Drahtseil gespannt hat. Unten stehen die Leute und versammeln sich. Der Artist erscheint und stellt die Frage nach unten: Glaubt ihr, dass ich auf diesem Seil auf die andere Seite gehen kann, zwischen zwei Wolkenkratzern? Und die Leute glauben ihm das. Ich meine, runterfallen kann man ja auch nur einmal. Ja klar, du schaffst das, mach mal. Und er geht mit einem Balancestab über dieses Drahtseil zwischen den zwei Wolkenkratzern. Dann nimmt er das Megafon und fragt nach unten: Glaubt ihr auch, dass ich ohne diesen Balancestab über dieses Seil gehen kann? Ja klar, glauben wir, mach mal. Und er geht ohne Balancestab übers Seil auf die andere Seite. Dann erscheint er wieder und hat eine Schubkarre dabei. Er sagt: Glaubt ihr, dass ich mit der Schubkarre über dieses Seil fahren kann, ungesichert? Ja, glauben wir, mach mal. Und er geht mit der Schubkarre auf die andere Seite. Dann verschwindet der Seiltänzer für 4 bis 5 Minuten, kommt er wieder und er hat Backsteine geladen in die Schubkarre. Etwa 70 bis 80 Kilo. Und er fragt die Menschenmenge da unten: Glaubt ihr, dass ich diese 70, 80 Kilo Backsteine auf der Schubkarre über dieses dünne Seil zwischen diesen beiden Wolkenkratzern fahren kann? Ja, klar! Und er fährt ganz langsam bis zur Mitte, schaut nach unten, bekommt viel Applaus, fährt rüber. Dann erscheint er wieder mit der Schubkarre. Diesmal ist die Schubkarre leer. Und er fragt, glaubt ihr, dass ich einen Menschen in dieser Schubkarre auf die andere Seite fahren kann? Ja, das glauben wir. Ja gut, dann soll doch mal einer von euch da hochkommen. Dum, 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 dum. Wisst ihr, das wäre Glaube. Das wäre Vertrauen. Und darum geht es, wenn Gott sagt, sucht mich. Es geht beim Glauben nicht darum, dass wir wissen, dass es einen Gott gibt, sondern dass wir ihm ganz vertrauen. Dass wir Gott vertrauen, dass er uns sicher auf die andere Seite bringen kann. Dass Jesus uns sicher zu Gott bringen kann. Darum geht es, wenn Johannes 3, Vers 16 sagt, wer an ihn glaubt. Darum geht es. Deswegen möchte ich uns heute herausfordern, unser Leben Jesus ganz anzuvertrauen und sagen, ich vertraue nur dir allein. Ich setze meine ganze Hoffnung auf Jesus, nicht auf Religion. Der zweite Punkt ist, verlasse dein altes Leben. Verse 14 und 15, das ist der zweite Refrain, den wir übersprungen haben. Sucht das Gute und nicht das Böse, damit ihr lebt. Und der Herr, der Gott, der Herrscher, wird so mit euch sein, wie ihr sagt. Hasst das Böse und liebt das Gute und richtet das Recht auf im Tor. Vielleicht wird der Herr, der Gott der Herrscher, dem Überrest Josefs gnädig sein. Vers 13, da haben wir jetzt den Kontext nicht direkt, aber in Vers 13 ging es darum, dass Amos sagt, der Kluge muss schweigen, denn die Zeit ist böse. Und jetzt heißt es aber, sucht das Gute und nicht das Böse. Das heißt, auch wenn man in einer Zeit lebt, die absolut gottlos ist, hat ein Christ keine Ausrede. Naja, ich gehe halt mit, wir leben in einer bösen Zeit. Nein, auch in einer bösen Zeit müssen wir das Gute suchen und das Böse hassen. Vers 15, da heißt es ja, hasst das Böse und liebt das Gute. Sie hassen den, heißt es in Vers 10, der im Tor Recht spricht. Schaut mal, hier wird ein radikaler Neuanfang gefordert. Die Situation ist, sie hassen den, der im Tor Recht spricht. Und Gott sagt jetzt, hasst das Böse und richtet das Recht auf im Tor. Sehen wir diese Verbindung zwischen den beiden Versen? Gott sagt, ihr braucht eine 180-Grad-Wende. In Amerika gibt es den sogenannten U-Turn. Wer schon mal da war, der wird das kennen. Es geht um eine Wendemöglichkeit, die haben wir hier teilweise auch an Ampeln, aber das Problem ist, wenn wir uns mal auf der Autobahn verfahren haben, eine Ausfahrt zu spät, dann müssen wir manchmal durch die ganze Walachei fahren bis zur nächsten Ausfahrt. In Amerika ist das wunderbar geregelt, wenn du dich verfahren hast, kannst du rausfahren und direkt in einer U-Form, U-Turn bedeutet U-Wendung, wieder umdrehen und direkt wieder richtig fahren. Und das ist ein wunderbares Bild für Bekehrung, für Abkehr vom alten Leben, 180 Grad Wende und wieder in die richtige Richtung. Wer zu Gott kommen will, muss das alte Leben komplett hinter sich lassen. Es gibt so viele Menschen, die beides wollen. Ja, ich will Gott und ich will mein altes Leben. Gott sagt, so funktioniert das nicht. Nicht mit mir. Deswegen ist auch heute die Entscheidung. Lukas 9, Vers 24, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es erhalten. Ich möchte uns einladen, unser Leben zu verlieren, unser Leben ganz auf Jesus Christus zu stützen, indem wir sagen, ich will Schluss machen mit meinem alten Leben, mit meinem sündigen Lebensstil. Ich will im Glauben zu Gott kommen. Ich brauche Rettung. Ich brauche Vergebung. Er allein soll mein Leben bestimmen. Ich möchte nochmal dazu einladen, wenn du diese Entscheidung heute treffen willst. Es geht hier nicht um Seelenmassage, aber ich will es immer wieder, weil es die Anwendung des Textes ist, auch einfließen lassen. Wenn du denkst, du musst zurück zu Gott, dein altes Leben hinter dir lassen, wenn Gott dich anspricht, es gibt auch heute die Möglichkeit dazu. Amen.